Japaner rauchen tatsächlich relativ gerne und viel, aber sie dürfen nicht in der Öffentlichkeit rauchen.
Es gibt extra so Käfige auf den Straßen, wo geraucht werden darf.
Also wir reden ja immer davon, dass unser Leitungswasser eines der besten der Welt ist.
Japan soll noch besser sein
als das deutsche Leitungswasser.
Man braucht tatsächlich für diese Gepäckfächer Bargeld, und zwar die 100-Yen-Münzen. Es ist aber auch immer in der Nähe von diesen Gepäckfächern ein Münztauschautomat. Also auch da, es wird immer einen Schritt weiter gedacht. Es gibt aber eine Sache, da ist Google Maps, das haben wir auch selber gemerkt, nicht so die Hilfe in Japan. Und das ist jetzt irgendwie ein bisschen schockierend, weil ich das aus allen anderen Ländern, hat das immer gut funktioniert. Nämlich...
Hallihallo.
Welcome back.
Welcome back zu einer neuen Off the Path Podcast Folge. Für alle, die über die Suche auf uns aufmerksam geworden sind, wir sind Line und Sebastian, also du bist Line, ich bin Sebastian. Und seit 2011 betreiben wir den Off the Path Podcast, seit 2011 den Reiseblog Off the Path und seit 2016 den Off the Path Podcast.
Ey, dann haben wir aber auch schon nächstes Jahr 10-Jähriges.
Ja, das ist wirklich total, total krass. Wir haben hier regelmäßig irgendwie Gäste im Podcast, aber wir reisen halt eben auch auf eigene Faust durch die ganze Welt. Und jetzt gerade waren wir in Japan und haben verschiedene Folgen mitgebracht, je nachdem, welche ihr gerade hört, wenn das die erste ist. Es gibt noch zwei andere. Das sollte, denke ich mal, die letzte sein, zumindest für diesen Podcast. Wir haben noch den Off the Path Family Podcast ab Januar, wo wir dann über die Familienthemen sprechen beim Reisen, vor allem in Japan. Da gibt es nämlich auch ein paar Besonderheiten, die das Reisen erleichtern und auch ein bisschen erschweren. Und genau, so viel dazu. Und in der letzten Folge haben wir mit einem Cliffhanger geendet, dass das Reisen in Japan wahnsinnig vereinfacht. Und das war?
Gepäcktransfer. Auf Japanisch? Du hast es runtergeschrieben?
Takyubin Service nennt sich das.
Takyubin Service. Ich weiß noch ganz genau, wer uns vielleicht ein bisschen folgt und kennt. Und zwar sind wir Reiseprofis und machen das wirklich regelmäßig. Aber wir machen alles last minute. Und das war wirklich so, dass du mir, glaube ich, 4 Tage vor Abreise so einen Link geschickt hast. So von wegen, es gibt Gepäcktransfer in Japan. Und meine erste Reaktion war so, ja, das wird ja, weiß ich nicht, hunderte Euro. Also wir sind ja nicht die Rich Kids. Ich mache doch keinen Gepäcktransfer. Mein Gott, dann müssen wir halt ein bisschen schwitzen und schleppen. Ja, und dann habe ich das ein bisschen recherchiert. Ja, es ist wirklich super easy zu organisieren. Es ist da a thing in Japan. Man macht das so. Und es ist auch, finde ich, natürlich ist das immer so ein bisschen individuell. Was ist teuer, was günstig, aber es ist preiswert.
Es ist total preiswert und es lohnt sich. Also wir haben so vor 7, 8 Jahren waren wir das allererste Mal in Japan. Da sind wir damals gegen den Strom und damals war es noch was besonders.
Naja, ganz in Off-the-Path-Manier, ne?
Ja, ja, also da sind wir mit einem Mietwagen durch das Land gefahren.
Da mussten wir extra zu irgendeinem Amt und unseren Führerschein auf Japanisch übersetzen lassen. Ich glaube, das ist heute alles gar nicht mehr. Das war richtig abenteuerlich früher.
Ich glaube, dass du es immer noch machen musst. Aber auf jeden Fall haben wir es nicht gebraucht. Und deswegen haben wir es auch nicht gewusst. Ich weiß auch nicht, ob es damals schon gab. Heutzutage gibt es halt eben diesen Service. Und die größte Firma, die das anbietet, ist Yamato. Aber man muss jetzt nicht zu Yamato ins Büro gehen. Das ist das Coole. Denn jedes Hotel oder fast jedes Hotel, zumindest jedes Hotel, in dem wir waren, hat es angeboten und du gehst da einfach an die Rezeption unten und sagst, hey, kann ich mein Gepäck bitte ins nächste Hotel schicken? Und dann sagen die, ja, gar kein Problem. Die legen halt nochmal was drauf, weil sie auch an diesem Service was verdienen wollen. Deswegen variiert der Preis tatsächlich von Strecke zu Strecke und Hotel zu Hotel. Ich denke mal, dass wenn man in teuren Hotels ist, der Preis auch teurer ist, einfach weil alles teurer ist. Und wenn man günstiger ist, ist es günstiger. Das ist so, denke ich, dass es so ist. Deswegen kann man nicht sagen, es kostet so viel. Wir haben gezahlt, oder beziehungsweise du kannst es ja sagen, weil du ja dann am Ende das Gepäck auch abgegeben hast. Nee, stimmt gar nicht, ich habe es am Ende auch abgegeben. Aber ich glaube, wir haben so um
die... Ich glaube, für die eine Strecke Tokio-Kyoto, die ja auch nicht so lang ist, haben wir, glaube ich, um die 18 Euro für ein großes Gepäckstück. Und dann, wir haben ja für unsere Kleine noch diesen, ja, wer im Kindermodus ist, diesen Stocke-Koffer. Die 2 Gepäckstücke haben wir verschickt und dann für die längere Strecke von Osaka nach Tokio haben wir, glaube ich, um die 25 Euro bezahlt.
Ja, also ich finde das ehrlich gesagt total preiswert, also günstig, weil du dir...
Was erzähle ich denn da? Das stimmt ja gar nicht. Wir haben ja gar nicht von Osaka nach Tokio. Das haben wir mitgenommen. Das war teurer von Kyoto nach Osaka. Ja. Dabei war das ja 20 Minuten auseinander. Nee, da waren wir so
schockiert. Wir haben von Tokio jetzt nach Kyoto und von Kyoto nach Osaka, weil wir dann über Nara gefahren sind und dann einfach...
Und witzigerweise war Kyoto-Osaka teurer und hat länger gebraucht.
Ja. Ja, das stimmt. Das stimmt. Dahinter steckt ein riesengroßes Logistikunternehmen in Japan. Und ich habe ja auch einen AirTag drin gehabt. Also tatsächlich war das super schnell. Es war am nächsten Tag von Tokio nach Kyoto, war es am nächsten Tag da, obwohl sie gesagt haben, ungefähr 2 Tage. Mhm. Das habe ich gesehen. Und von Kyoto nach Osaka, was ja wirklich mit dem Shinkansen 10 Minuten ist und mit der Bahn haben wir halt ungefähr 1 Stunde gebraucht, war es am nächsten Morgen schon da, aber es hing dann einen ganzen Tag in diesem Logistikzentrum 2 Kilometer vom Hotel und wurde dann erst halt später geliefert. Also man kann Glück haben, man kann Pech haben. Beides Mal haben wir es mit derselben Firma versendet. Aber
auch nicht von uns gewählt. Also wir sind wirklich einfach, ich weiß noch, das allererste Mal bin ich einfach in die Hotelrezeption unten, so ein bisschen schüchtern, habe so gefragt, bietet ihr Gepäcktransfer an? Ich habe davon gelesen und gehört. Ja, klar, zack, holte sie das Formular auf, als wäre es halt das, es ist das Normalste der Welt da unten.
Genau, weil also, du erinnerst dich in der Rezeption, als wir es abgegeben haben,
da standen stapelweise Koffer.
Ich würde sagen, 50 Koffer.
Ja, genau, da standen wirklich viele Koffer. Also es wird auch viel genutzt da. Es ist ein ganz gewöhnlicher Service, eine ganz gewöhnliche Dienstleistung, die in Japan angeboten und beansprucht wird. Und sie erleichtert, vor allen Dingen, wenn man mit Kind reist. Wir machen ja nochmal eine eigene Kindfolge oder Elternfolge, Familienfolge zum Thema Reisen durch Japan. Vor allen Dingen als kleine Familie, man hat doch ein bisschen mehr dabei und man hat ja auch ein Kind dabei. Das heißt, ein Elternteil kann nicht so viel schleppen, sondern muss das Kind irgendwie beaufsichtigen. Ist das eine absolute Erleichterung und ich finde auch jeden Cent wert. Also ich fand das preislich völlig in Ordnung und der Moment ist auch ziemlich geil, wenn man in sein Hotelzimmer eincheckt und das Gepäck steht schon da.
Ja, und wenn du mal überlegst, also wir haben ja vorhin schon erzählt, also in einer anderen Folge, dass wir so ungefähr 3.000 Euro für 14 Tage vor Ort ausgegeben haben. Da sind diese 50 Euro für Gepäcktransfer, die wir jetzt dann am Ende ungefähr gezahlt haben, echt nicht viel. Dafür, dass es uns den Alltag vor Ort oder zumindest diese 2, 3 Strecken wahnsinnig erleichtert hat.
Total.
Also wenn ich überlege, wir sind darüber. Zum Schluss, sind wir tatsächlich, haben wir alles mitgenommen, alles mitgeschleppt. Und das sah dann so aus, dass Line den Kinderwagen und ihren Rucksack getragen hat und ich dann irgendwie mit 1, 2, 3 Taschen und meinem Rucksack auf dem Rücken da rumgelaufen bin wie ein Packesel. Und das war jetzt nicht schlimm für diese eine Strecke, aber hätte ich das irgendwie jeden Tag oder jede Strecke machen müssen, dann wäre das schon deutlich anstrengender gewesen. Und so war das einfach so, dass wir unsere kleine Tasche dabei hatten, uns ganz viel Zeit genommen haben für diese ganzen Bento-Boxen, die wir gekauft haben. Und einfach auch, also wenn ich mir wirklich vorstelle, dass wir in den Non-Reserved Seat im Shinkansen mit unseren 5 Taschen da reingekommen wären, das wäre mir erstens wahnsinnig unangenehm gewesen und zweitens logistisch fast unmöglich.
Nee, stimmt. Jetzt, wo du sagst, das wäre absolut von oben bis unten nicht cool gewesen. Also für uns nicht und für die Leute nicht und für den Zugschaffner nicht. Und
so, also deswegen diesen Takubin-Service, diesen Gepäcktransfer vom Hotel zu Hotel sehr, sehr zu empfehlen. Und
ihr könnt den auch nicht nur von Hotel zu Hotel nutzen, sondern haben die verschiedenen Unternehmen, die das anbieten, auch natürlich wie so Post-Offices, wo man hingehen könnte. Oder oftmals gibt es auch an Bahnhöfen Sammelstationen, an Flughäfen oder an größeren, ja, vielleicht auch Einkaufszentren. Ich meine sogar, manche Convenience-Stores arbeiten mit denen zusammen, sodass du das zu einem 7-Eleven bringen kannst und an einem anderen 7-Eleven abholen kannst. Also das ist wirklich wie so ein Express, ja, nicht ganz Express, je nachdem, welche Strecke man bedient, aber wie so ein Kurierservice nur für dein Gepäck und es geht von wo auch immer du möchtest, meistens bis wo auch immer hin du möchtest. Ja. Also das ist wirklich toll.
Also was du gerade angesprochen hast, ist vor allem von Vorteil für alle die nicht ins Hotel gehen. Also für alle, für die Airbnb halt ein Airbnb Leute, ja, buchen, absolut. Kannst du halt eben in, da gibt es eine Webseite, wahrscheinlich von Yamato selbst, wo es halt eben die ganzen Drop-off- und Pickup-Stellen halt eben gibt. Und Lina hat ja gesagt, man kann es auch zum Flughafen halt senden, was halt ein riesen Vorteil ist, sagen
oder
wir mal.
Oder vom Flughafen losschicken.
Oder genau, also vom Flughafen los. Also wir haben zum Beispiel so gemacht, dass wir ja von Tokio nach Mount Fuji gefahren sind und von Mount Fuji dann nach Kyoto. Und in Mount Fuji haben wir nur zwei Nächte, einen ganzen Tag gehabt, weshalb wir eine kleine Tasche hatten.
Handgepäcksgröße.
Ja. Und unsere zwei Rucksäcke. Da haben wir einfach nur das reingepackt, was wir für diesen Zwischenstopp halt gebraucht haben. Und unsere großen Koffer und diese kleine Tasche oder kleinen Koffer von unserer Tochter haben wir dann mit diesem Service nach Kyoto geschickt. Und als wir da eingecheckt haben, stand schon alles im Zimmer. Und das ist ein mega, mega geiler Service. Darauf achten, dass man natürlich den Namen der Person angibt, über die das Zimmer reserviert worden ist oder die Buchung stattgefunden hat. Wenn man jetzt zum Beispiel, so wie wir, nicht verheiratet ist, verschiedene Nachnamen hat, muss man darauf achten. Und dann haben wir es so gemacht, dass wir von Kyoto nach Osaka, was ja eine kurze Strecke ist, das ist ja so wie das Ruhrgebiet, das läuft ja so ineinander zusammen.
Eigentlich ist die ganze Hauptinsel wie so ein Ruhrgebiet. Ja,
und da sind wir über Nara gefahren. Wir wollten dann zu den Rehen und den Hirschen im Nara-Park. Und da wollten wir das ganze Gepäck nicht. Da
möchtest du ja nicht mitschleppen.
Wobei
da gleich auch unser nächster Punkt.
Genau, kommen wir gleich zum Thema. Das ist eine riesengroße Hilfe, Gepäckschließfächer. Und deswegen haben wir es darüber senden lassen. Und haben es dann halt auch erst am nächsten Tag oder am darauffolgenden, zwei Tage später halt
irgendwie. Da hat es ein bisschen länger gedauert, obwohl die Strecke viel kürzer ist als zwischen
Kyoto
und Tokio.
Ja, also da hätte man es tatsächlich so vielleicht sogar schon einen Tag vorher losschicken können, weil wir waren ja länger in Kyoto, hätten wir machen können. Aber genau, und dann am letzten Tag, weil es dann nochmal von Osaka nach Tokio zwei Tage gedauert hätte und wir halt nur einen Tag hatten oder es ziemlich knapp war, haben wir es nicht zum Flughafen senden lassen, weil unser Flieger ja um 12 Uhr ging. Und deswegen haben wir es dann halt eben mitgeschleppt. Und wenn ich mir vorstelle, all das mit mir rumzutragen.
Ist, glaube ich, auch ein guter Tipp für alle, die vielleicht, so wie wir es beim ersten Mal gemacht haben, halt mit Auto, da brauchten wir jetzt keinen Gepäcktransfer, aber die das vielleicht mit Zug nachmachen wollen, wenn man, das kann ich auch echt empfehlen für Japan, so ein Zwischending aus Städte und Abenteuer machen möchte und man möchte sich die Städte angucken, ich sag mal Tokio, Kyoto, Osaka, und möchte aber dazwischen in die Alpen und wandern gehen oder so. Da gibt, in Japan gibt es ja auch diverse wunderschöne Mehrtageswanderungen, auch sehr alpine. Es gibt ja viele hohe Berge, da gibt es ja richtig die Alpen. Und da ist das natürlich auch toll, dann könnte man ein paar Tage Tokio machen, sein Gepäck nach Kyoto weiterschicken, mit dem Zug in die Alpen fahren und seinem Wanderoutfit und Wanderrucksack da rumwandern und dann nach Kyoto weiter. Und dann ist das ganze Nicht-Wandergepäck da, was man ja auch nicht die ganze Zeit auf dem Rücken schleppen möchte. Fantastisch, fantastisch. Ja.
Ich bin sogar der Meinung, man kann sogar angeben, wann es geliefert werden soll.
Also das kann man sogar angeben, ja.
Die
lagern das quasi dann auch für dich.
Ne? Also genau. So, dann das nächste, du hast es gerade ganz kurz angesprochen, Gepäckschließfächer ist überall. Auch eine riesengroße Hilfe, besonders
auch
also
ganz
die wissen
viel
auch
genutzt.
Die wissen auch ganz genau, wo es gebraucht wird, also Nara Park war
da
echt
so viele
irre, wie viele Schließfächer da waren. Und das
aber es wurde auch wahnsinnig viel genutzt. Ja. Ich weiß noch, wie wir tatsächlich auch gesucht haben nach einem großen Schließfach, wo unser, also wir hatten zwar nicht viel dabei, aber trotzdem brauchten wir mit zwei Rucksäcken und der kleinen Tasche ein großes Schließfach, damit die Sachen alle in ein Schließfach reinpassen. Und da haben wir ein bisschen gesucht. Und da waren aber, an jeder Wand waren Schließfächer und wir haben dann auch noch große Schließfächer gefunden. Also das war irre, weil das dann auch gezeigt hat, dass auch das wirklich genutzt wird.
Ja.
Also,
ne, also wir,
Japan
wir sind
ist
nur mal
ein Land, wo mit dem Zug gereist wird und die Leute ihr Gepäck dabei haben und das dann natürlich verstauen, wenn sie sich die Sehenswürdigkeiten angucken möchten.
Ja, also wir sind nicht die Einzigen, die so reisen.
Nicht? Surprise. Ich dachte, wir sind off the path.
Und entsprechend ist das wirklich, die Infrastruktur dafür ist wirklich echt genial, ne? Also, wie Lina gesagt hat, wir sind damit mit dem Zug halt hingefahren von Kyoto, wollten wir nach Osaka und haben halt eben diesen Zwischenstopp in Nara gemacht und haben halt eben diese Taschen dabei gehabt. Dafür braucht es wieder Bargeld. Vor
allem Kleingeld. Ich wollte es gerade sagen, wir haben in der ersten Folge zu unseren Japan-Tipps das schon angesprochen, dass man eine physische Kreditkarte braucht, mit PIN am besten, den sollte man kennen, dass man aber auch ohne Bargeld tatsächlich nicht klarkommt in Japan und man braucht tatsächlich für diese Gepäckfächer Bargeld und zwar die 100-Yen-Münzen. Es ist aber auch immer in der Nähe von diesen Gepäckfächern ein Münztauschautomat. Also auch da, es wird immer einen Schritt weiter gedacht, habe ich das Gefühl. Und der funktioniert auch. Ist nicht so irgendwie wie in Deutschland, dass du am Hamburger Flughafen ein Euro-Stück Münze brauchst, um dir einen Wagen zu nehmen, um dein Gepäck zu schieben und niemand hat mehr einen Euro-Münzen dabei. Ja, dann kann man es auch nicht nutzen. So.
Stimmt. Und
in Japan ist halt ein Schritt weiter. Ja, was ist, wenn die Leute denn keine 100-Yen-Münzen da haben? Ja, dann müssen wir ihnen ja die Möglichkeit geben, diese Münzen irgendwie zu bekommen, damit sie das auch nutzen können. Ja, super.
Stimmt. Die 10-Yen-Münzen funktionieren am Hamburger Flughafen übrigens perfekt.
Das habe ich auch schon.
Ich habe die dann nämlich verteilt, weil ich nicht der Einzige war, der keine Euro im Geldbeutel hatte. Und dann habe ich den Leuten, ich so, hier, das sind 10 Yen, das sind ein paar Cent. Hier,
vor allen Dingen haben das natürlich auch Besucher und Touristen nicht. Ja. Warum sollen die 1-Euro-Münze? Also, denk doch mal einen Schritt weiter, wie die Japaner das machen in Deutschland.
So, und ich habe gehört, dass die Suica-App, das ist ja die App, mit der man ja...
Die hat auch da eine Kombination mit dem, ja.
Du kannst damit entweder die Schließfächer bezahlen oder aber, also ich habe, was ich gehört habe, ist, dass es sogar die freien Schließfächer anzeigt.
Ja.
Also, dass die Schließfächer so intelligent sind, dass sie über ein System laufen und sagen, okay, das ist jetzt
nicht so schwierig
frei.
Zu programmieren.
Ja.
Oder?
Ja. Aber
es ist wieder weitergedacht. Ja, ja. Es ist vor allen Dingen in derselben App, mit der du ja schon deinen Transport suchst, buchst, zahlst. Also, genau. Es macht ja auch alles einfach Sinn.
So, das ist ja eigentlich noch Teil des Blogs Navigation. Auch wenn wir halt dann irgendwann eine Pause gemacht haben und eine neue Folge angefangen haben, sind wir immer noch im Thema Transport, Transfer und Navigation. Und jetzt ist eine ganz interessante Sache, die mir aufgefallen ist und die uns aufgefallen ist und wir auch ein bisschen verwirrt waren. Und ich habe dann ein bisschen dazu recherchiert, in der Vorbereitung zu der Folge, dass die fahren immer links, aber laufen tun sie, wo sie irgendwie gefühlt möchten. Aber es gibt System dahinter. Man läuft auf der Rolltreppe zum Beispiel steht man in Tokio links und in Osaka rechts. Und es war wirklich echt total verwirrend. Mal ist man links gelaufen,
also
mal ist man rechts gelaufen.
Ich bin immer in die Leute reingelaufen. Ich wusste, irgendwann bin ich einfach da weitergelaufen, wo ich schon war auf der Seite.
Ja, also das nennt man ja dann auch so Sense-Making, wenn man halt so als Reisender unterwegs ist und immer versucht, irgendwie so die verschiedenen Gewohnheiten der Menschen abzulesen, um sich zurechtzufinden. Und das ist uns in dem Falle nicht so wirklich immer gelungen, weil du dachtest, du hast es verstanden und dann war es wieder anders.
Dann ist andersrum.
Ja.
Ja, okay.
Aber auf jeden Fall, es gibt System, zum Beispiel auf der Rolltreppe steht man in Tokio links und in Osaka rechts und auch das Laufen ist mal auf der einen Seite, mal auf der anderen Seite. Also ich fand es ganz interessant, aber es ist wohl auch tatsächlich so. Der nächste Teil, den wir haben, und wir sprechen jetzt hier in dem Rest der Folge noch über Geld, Technik und Logistik, Unterkunft und Alltag, Kultur und Etikette, Essen und Trinken, Saison, Klima und Natur, Shopping und
okay,
Service.
Let's do this.
Also vielleicht machen wir doch nochmal eine andere Folge, weil wir reden ja auch schon wieder seit 20 Minuten. Wir haben viel zu erzählen.
Ja, ist doch gut.
Das ist gut. Also ich hoffe, ihr nehmt viel mit. Ich weiß, wir verplappern uns halt auch ein bisschen, aber Geld. Wir haben gesagt, man braucht Bargeld. Und wo bekommt man dieses Bargeld?
In Automaten. Aber ich erinnere mich, vor 8 Jahren war das wirklich schwierig. Ich könnte so viele Anekdoten erzählen. Habe ich dafür Zeit oder nicht?
Ja, nee. Nee, ehrlich gesagt,
schade.
Nee, komm.
Aber es gibt, glaube ich, eine Folge dazu, bestimmt. Wenn wir vor fast 10 Jahren angefangen haben mit dem Podcast, gibt es dazu eine Folge. Sucht mal. Genau, Bargeld. Wo bekommt man Bargeld hin? Natürlich bei der Bank. Nee, in Japan nicht unbedingt, weil vor allen Dingen früher, jetzt hat sich das auch ein bisschen gelockert. Man braucht oftmals bei den Banken selber, um Geld abzuheben, ein Ausweis, und zwar eine japanische ID-Karte, sonst bekommt man kein Geld. Deshalb für alle Touristen der Tipp, es ist auch sicher und wird auch genutzt in den Convenience-Stores. Vor allen Dingen im 7-Eleven, da habe ich auch vor 8 Jahren dann mein Geld herbekommen. Da kann man bedenkenlos Bargeld abheben. Also wirklich, da sind kleine, fast in jedem Store, kleine Bankautomaten. Und da holt man sein Geld ab. Da zahlt man auch nicht horrende Gebühren. Das ist ein ganz normaler Satz. Also es ist nicht so, dass die extra teuer wären oder
so. Also die Gebühren liegen unter 200 Yen pro Transaktion.
Ja, es ist nicht so teuer. Und dann kommen natürlich die Gebühren der eigenen Bank dazu. Aber ich würde mir vorstellen, in einem Kiosk, stell dir mal vor, in einem Kiosk in Deutschland holst du dein Geld ab, da zahlst du halt dann wahrscheinlich 15 Euro Gebühren oder so.
Naja, diese Euronet. Jeder kennt vielleicht diese Euronet Automaten, wo du halt irgendwie so 10 Euro
so ist das da nicht. Nein.
Bezahlst. Die machen ein Geld, das ist so krass. Genau, also so holt man Geld ab und bezahlen kann man, das haben wir schon in der ersten Folge mal so kurz angesprochen, mit der Kreditkarte meistens. Man braucht auf jeden Fall Bargeld, weil man manchmal nicht bezahlen kann. Und die Japaner, die zahlen halt eben viel mit diesen IC-Karten. Das sind diese Aufladekarten. Die Suica-App zum Beispiel oder die Pasmo oder Prismo, wie das heißt, da kann man halt eben Geld aufladen. Das sind so Prepaid-Karten, wenn man halt lokal zahlen möchte und nicht immer die Kreditkarte zücken möchte, weil man da zahlt man ja auch meistens Auslandsgebühren, weil es ja eine Fremdwährung ist. Also ich glaube, ich zahle 1,75% pro Transaktion, die oben drauf kommt. Deswegen könnte man zum Beispiel auch einfach nur so eine Suica-App Geld draufladen. Damit kann man die ganzen Nahverkehr halt eben nutzen und halt eben auch vor Ort bezahlen. Genau. Dann habe ich hier Wasser. Wasser kannst du echt...
Das ist wirklich toll. Also das Trink- oder das Leitungswasser hat wirklich eine der besten Qualitäten weltweit in Japan. Und es ist auch wirklich, auch mit Kind habe ich das gemerkt, total toll. Man kriegt auch wirklich in jedem Hotel und in jedem Restaurant umsonst Wasser angeboten. Also hier unser Tipp, den wir ja immer beim Reisen geben aus Nachhaltigkeitsgründen. Nehmt eure Trinkflasche mit, am besten aus Edelstahl. Und dann könnt ihr die vor Ort eigentlich immer auffüllen. Sogar haben wir das beobachtet, dass die Leute in einem Café zum Beispiel, wenn da ein Wasserhahn war, dass sie da ihre Trinkflasche auffüllen. Und das ist auch in Ordnung, weil das ist da wirklich gut. Und ja, es wird angeboten in Cafés, sich da zu bedienen und in Hotels. Also das ist wirklich toll. Ihr braucht nicht die großen Wasserflaschen in Convenience-Stores kaufen. Ihr könnt einfach in den Cafés, Restaurants, da gibt es immer Wasser.
Ja, und Leitungswasser kann überall getrunken werden. Also das ist wirklich...
Ach so, in Japan, ja. Ich dachte, du meinst jetzt auf der ganzen Welt.
Nee, in Japan. Also das ist überall gehört. Also wir reden ja immer davon, dass unser Leitungswasser eins der besten der Welt ist.
Japan soll noch besser sein
als das deutsche Leitungswasser.
Ich meine, die haben ja auch viel Schnee und die Alpen. Und
also vor allem, ich werde nie vergessen, der Wasserdruck am Mount Fuji, das war der krasseste Wasserdruck, den ich jemals irgendwo in einem Hotel gehabt habe. Und das war wirklich frisch, das hast du richtig geschmeckt. Genau, so. Nächster Punkt ist Unterkunft und Alltag. Also vor allem Unterkünfte, wenn man halt reist. Wir haben das letzte Mal
vorbereitet, die Zimmer sind klein.
Ja, also Platz ist ja so eine Sache. Ich meine, man ist eine Insel, das ist mal das allererste, was einen begrenzt. Das Meer begrenzt einen. Dann gibt es unglaublich viele Berge, die einen in Japan begrenzen. Und
dann ganz viel Stadt.
Und dann halt eben ganz viele Menschen, die halt eben auf dieser Insel leben müssen. Und entsprechend ist Platz Luxus und Mangelware. Und die Japaner, wenn man halt auch durchs Land reist, dann sieht man auch wenn auf dem Land Häuser sind statt Wohnungen, sind diese Häuser klein. Und die Wohnungen sind halt entsprechend auch klein. Das bedeutet halt eben auch, dass Hotelzimmer relativ, also zu den kleinsten der Welt gehören, die wir bisher gehabt haben.
Also kleiner als Hongkong. Also wir waren ja viel in Hongkong, dadurch, dass ich in Macau gelebt habe. Also Hongkong toppt nochmal alles an
Zimmergrößen. Genau, finde ich auch. Hongkong ist nochmal kleiner, aber japanische Zimmer sind klein.
Dafür sind die Japaner einfach auch, was Design, auch Möbeldesign angeht, echt smart und haben da echt, also obwohl es klein ist, hat man es jetzt nicht so klein gefühlt, weil es irgendwie smart eingerichtet war.
Ja, wenn man jetzt allerdings noch einen Kinderwagen mit dabei hat,
ja, so wie wir,
dann der passt gerade so durch den Gang, also so ins Zimmer rein. Also das war schon echt ein bisschen tricky. Und deswegen ist hier der Tipp, ein Doppelzimmer ist kleiner als ein Twin Room. Also man kann ja im Deutschen macht man nicht so diesen Unterschied, aber
da werden die Betten einfach zusammengestuft.
Twin sind zwei Einzelbetten und Double ist ein großes Bett, ein Doppelbett. Queen Size, meistens so 1,40 Meter. King ist, glaube ich, 1,60 Meter. Oder andersrum, 1,60 Meter und 1,80 Meter, ist auch egal. Auf jeden Fall, Twin sind meist ein paar Quadratmeter größer als Double Rooms. Das mal so, und der Preis ist meist derselbe. Also.
Und ich weiß noch, vor 8 Jahren, ich weiß gar nicht, ich glaube, das hat sich auch schon deutlich geändert, aber früher musste man wirklich darauf achten, dass man ein Nichtraucherzimmer bucht.
Ist heute immer noch so.
Ist immer noch so, kam mir nicht so schlimm vor wie vor 8 Jahren, das Rauchen da, aber du darfst in Hotels rauchen und es gibt extra Raucherzimmer und Nichtraucherzimmer. Und als Nichtraucher bucht euch das Nichtraucherzimmer. Ja, also und als Raucher bucht euch das Raucherzimmer.
Die Japaner rauchen tatsächlich relativ gerne und viel, aber sie dürfen nicht in der Öffentlichkeit rauchen.
Es gibt extra so wie so Käfige auf den Straßen, die ausgewiesen sind, haben wir auch fotografiert, ja, wo geraucht werden darf.
Ich finde ja als ehemaliger Raucher, und wir sind ja die Schlimmsten, glaube ich, finde ich ja nichts Schlimmeres als in Deutschland, und der eine oder andere, der wird jetzt vielleicht sagen, oh, what the fuck, wenn du am Flughafen ankommst und die ganze Zeit so lange in einem Flieger saß und dann in diesem Flughafen bist oder Flughäfen bist, weil du halt umgestiegen bist. Und dann kommst du endlich an und du gehst raus an die frische Luft. Das allererste, was du instinktiv machst, ist einmal tief durchatmen, frische Luft.
Und überall riecht's gleich.
In Deutschland atmest du einfach als allererstes Zigarettenrauch ein oder halt eben so kalten Rauch, weil diese Raucherabteile, auch wenn wir so auch gesonderte Raucherzonen geben, aber wir machen die halt immer am Eingang oder Ausgang. Warum nicht auf der anderen Straßenseite, wie es halt zeitweise in Spanien auch war? Ich glaube, es wurde rückgängig gemacht. Also mich regt das wahnsinnig auf. Ich finde das immer ekelhaft, wenn man aus dem Bahnhof aussteigt, wenn man halt am Flughafen ankommt. Ich finde das nicht gut. Wenn man rauchen möchte, kann man doch einfach woanders
hingehen. Ja, und das ist sehr, sehr streng in Japan. Jetzt, wo du sagst, ich habe eigentlich auch niemanden mit einer Zigarette rumlaufen sehen. In Osaka. Osaka war ja ein bisschen anders als die anderen Städte, ein bisschen rebellischer dann auch. Vielleicht spiegelt das auch wieder. Da habe ich dann öfters mal auch eher jüngere Menschen gesehen, die eine E-Zigarette in der Hand haben und damit rumlaufen. Das habe ich in den anderen Städten gar nicht wahrgenommen.
Nee, auf jeden Fall. Dann zum Thema Hotels gibt es halt auch verschiedene Arten von Hotels. Es gibt die Touristenhotels, wie wir sie halt meistens auch genutzt haben. Und es gibt sogenannte Business-Hotels, die halt hauptsächlich für Japaner gedacht ist, weil sie halt
ja
eben
in Deutschland auch,
Geschäftsreisen halt
einer Messe sind oder am Flughafen
und
in der Nähe.
Die sind oftmals günstiger. Und eines, das letzte Hotel, was wir gebucht haben, das ist so ein Business-Hotel. Diese Tokyo Stay Hotels und die anderen nannten sich, ich muss mal kurz überlegen, APA?
Ja, irgendwie so.
Irgendwie sowas, ne? Also das sind so zwei Ketten, die in dem ganzen Land verteilt sind und oftmals in der Nähe von Bahnhöfen sind oder halt eben von Business-Centern, die ein bisschen günstiger sind, alle eine Waschmaschine haben.
Ja, wo steht das eigentlich auf deiner Liste? Oder hatten wir das schon besprochen? Das ist nämlich auch ein sehr guter und wichtiger Tipp. Jedes Hotel, und da braucht ihr auch wieder eure 100-Yen-Münzen, die ihr auch an der Rezeption aber natürlich wechseln könnt, hat Waschmaschinen und Trockner. Ja. Das ist auch genauso wie so ein Gepäcktransport einfach klassischer Standard-Service. Und diese Tokyo Stay, das Hotel, hatte sogar eine eigene Waschmaschine mit Trockenfunktion, also ein Waschtrockner im eigenen Zimmer. Also Wahnsinn. Mhm. Das ist auch praktisch. Das heißt, man muss auch nicht so viel Gepäck mitschleppen. Man kann überall kostengünstig waschen.
Ja, also deswegen, genau. Und also nicht nur nicht so Gepäck mitschleppen, sondern muss auch nicht so viel einpacken. Also man kann halt einfach eine Tasche weniger machen, weil man wirklich fast jeden Tag waschen könnte, wenn man wollte. Dann viele. Und das haben wir auf der ersten Reise auch gemacht, auf der Reise gar nicht. Und mit Kind ist es halt, würde ich es ehrlich gesagt auch nicht machen. Darüber sprechen wir in einem anderen Podcast, ist Ryokans besuchen. Das sind die traditionellen Gästehäuser auf dem Land vor allem, wo man halt zum Beispiel Schuhe ausziehen muss, dann vielleicht auch diesen Yukata, diesen Kimono, diese traditionelle Kleidung trägt. Und da auch ganz wichtig zum Thema Pünktlichkeit. Da ist ja auch oftmals Abendessen inklusive, und das ist immer ganz, ganz wichtig, vor allem wenn man leicht spanisch angehaucht ist. Pünktlichkeit ist in Japan echt wichtig. Man ist in Japan nicht zu spät. Und ich finde das ganz interessant, dass wenn man mal zu spät ist, dass sie halt eben niemals einen Hehl draus machen werden, immer sagen würden, oh, ist gar kein Problem. Ich habe einen Spruch gelesen oder gehört, wo jemand gesagt hat, so, nee, ist gar kein Problem. Es tut mir leid, dass ich einen Termin gemacht habe in einer Zeit, in der du so beschäftigt bist. Wow! Um halt eben, ne, jemanden nicht die Blöße zu geben, aber trotzdem subtil zu sagen, so, ja, du bist zu spät. Also, Pünktlichkeit ist wirklich ganz, ganz, ganz wichtig. Genau, eine andere Sache zum Thema Transport und Unterkunft und da unterwegs sein ist, und das habe ich keine Erfahrung, aber das habe ich in meiner Recherche gelesen, ist, dass ÖPNV, also Metros in Großstädten, zum Beispiel nur bis Mitternacht fahren und nicht die ganze Nacht durch.
Das stimmt. Das, weißt du noch, dass wir das ja auch gesehen hatten auf der, wir haben auf den Zug gewartet und dann habe ich mir, da gibt es ja auch, wie oftmals auch bei uns in Deutschland, die Fahrpläne sind ausgedrückt an den Bahnsteigen und dann habe ich auch gesehen bei in Kyoto, dass die Metro zwischen 2 Uhr nachts und 4 Uhr morgens oder 1 Uhr nachts und 5 Uhr morgens oder so nicht fährt.
Ja, ja. Also die fahren nachts nicht und dafür gibt es halt eben diese viele Taxen. Und um nochmal ganz kurz zurück zu den Ryokan, zu den traditionellen Gasthäusern zu wechseln, da gehört auch Onsen gehören manchmal dazu, die gehören auch manchmal zu Hotels dazu. In vielen Hotels hat man auch einen Onsen, das sind diese natürlichen Hotpots und Pools, diese natürlichen Quellen, die du vor allem in den Bergen hast. Ne, man ist ja selber in Europa so ein bisschen verwirrt.
Ist man jetzt hier nackt, zieht man einen Badeanzug an?
Genau, wie ist
das? Steht ja auch
jetzt?
Oft mal, da gehen sie hier nackt rein, ziehen sie auf jeden Fall einen Badeanzug an, okay.
Ja, so in Japan ist tatsächlich Nacktpflicht in dem Onsen.
Ich kann mich daran nicht erinnern, dass wir nackig waren vor 8 Jahren.
Doch, und es ist geschlechtergetrennt.
Das weiß ich auf jeden Fall, aber nackig, meine ich, waren wir nicht.
So, und ne, vielleicht ist es aber auch so, dass wir vielleicht, ich bin der Meinung, dass ich das in den Onsen, in denen ich war, wir alle nackig waren.
Nee, ich meine nicht.
Vielleicht ist es bei Frauen dann eben nicht gewesen. Vielleicht ist es auch eine Geschlechtersache. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall.
Ich kann mich nicht dran erinnern. Aber
okay.
Wir waren dieses Mal nicht in einem Onsen.
Nee, wir waren diesmal nicht. Aber, und das habe ich, ich erinnere mich damals und ich habe diesmal nicht in Onsen gesehen, aber Tattoos dürfen nicht gezeigt werden in Japan. Wenn man krass viele Tattoos hat, die werden halt immer versteckt. Und wir sind an der Bank vorbeigelaufen. Und da stand, dass man mit Tattoos nicht rein darf. Also das ist tatsächlich so eine Sache, dass wenn man halt irgendwie so, weiß nicht, so ein Armsleeve hat, so ein Tattoo über den ganzen Arm, dass man den komplett verdecken muss. Und das kann man natürlich nicht, wenn man nackt ist oder so, wenn man da baden geht. Und fand ich irgendwie ganz interessant. Sollte man sich, ich habe keine Tattoos, deswegen weiß ich nicht, du auch nicht. Deswegen sollte man sich da auf jeden Fall nochmal informieren, wenn man tätowiert ist.
Ich wollte gerade, weil du ja auch so schön dieses Thema Sense-Making mal genannt hast, ich glaube, das steht auch nicht in deiner Liste. Ich weiß auch nicht, ob wir das in der letzten Folge, ich meine, nicht erwähnt haben.
Jetzt kommt der Korb.
Der Korb. Und die Anekdote darf ich ja bitte noch aus unserer letzten Reise erzählen, weil das Schöne ist ja, wir waren das zweite Mal in Japan. Das heißt, diese ganzen viele Sense-Making-Prozesse sind vor 8 Jahren, haben die stattgefunden und vieles wussten wir in dem Fall schon. Aber vor 8 Jahren, unser erster Kaffeebesuch lief wie folgt ab. Wir laufen in das Café rein und es waren, glaube ich, nur 2 andere Gäste, weil wir dank des Jetlags ziemlich früh am Morgen schon im Café drin waren. Oder ziemlich spät, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall waren nicht viele andere Gäste da, dabei war es ein gutes Café, daran lag es nicht. Es lag definitiv an der Uhrzeit. Und wir haben uns hingesetzt und noch bevor uns die Frau begrüßt hat oder auch das Menü gegeben hat oder gefragt hat, ob wir was Wasser möchten oder was wir möchten, wurde uns ein Korb überreicht. Und ich war wirklich, also das ist wirklich, man kann sich das vorstellen. Vielleicht kennt ihr diese Situation, wenn du da sitzt und denkst, was soll ich denn jetzt mit diesem Korb hier machen? Ich habe jetzt einen Korb. Also so ein Draht, so ein, ja, 25 mal 25 Zentimeter oder auch 30 mal 20 Zentimeter Drahtkorb. Was soll ich denn damit jetzt machen? Und dann habe ich mich umgeguckt in dem Café und habe gesehen, dass die anderen Leute, die mit uns in dem Café waren, diesen Korb auf den Boden gestellt haben und ihre Tasche da reingestellt haben. Und dann habe ich das auch gemacht. Und das, damit ihr diesen Denkprozess und Nachschauprozess nicht durchleben müsst, wobei ich gesehen habe, dass das oftmals mittlerweile auf Schildern erklärt wird, an deinem Essenstisch oder am Eingang des Restaurants und Cafés. Oftmals entweder bekommt ihr diesen Korb gereicht oder er steht schon an eurem Tisch. Und dieser Korb ist dafür da, damit eure Jacken oder auch Taschen und Einkaufstüten nicht auf den Boden gestellt werden, aber auch nicht, vor allen Dingen nicht, auf den Stuhl neben euch gestellt werden oder noch schlimmer, auf den Tisch gestellt werden. Also bitte stellt eure Sachen nicht auf den Stuhl neben euch ab, erst recht nicht auf den Tisch neben euch ab.
Sitzbank, ne? Das ist auch eine,
auf die Sitzbank, ist, ne? Das ist alles ein, sind Hygienegründe, warum man natürlich auch seine Schuhe oftmals überall auszieht. Das ist schon, macht auch Sinn. Also die Körbe sind dafür da, damit ihr eure Sachen da reinlegen könnt und damit diese die Sachen wahrscheinlich selber auch nicht auf dem Boden stehen müssen, wo es dreckig ist. Also irgendwie macht es alles Sinn. Jetzt, wo ich auch so öfters das mitbekommen habe und drüber nachdenken konnte, also wenn ihr einen Korb gereicht bekommt, da gehören eure Taschen und Sachen rein.
Also es dreht sich halt alles um Hygiene, ne? Also obwohl,
und Ordnung.
Genau, also obwohl die Böden, also
blitzeblank, also
man vermutlich von dem Boden essen kann, stellt man halt einfach seine Sachen nicht auf den Boden, weil der Boden ja mit Dreck assoziiert wird und man natürlich mit den Schuhen da durchläuft und solche Sachen. Und das ist natürlich mit Kind. Ich erinnere mich, dass wir zum Beispiel in dem Blue Bottle in, ich weiß gar nicht, in welcher Stadt waren, ich glaube in Osaka oder so, und da war eine Sitzbank. Und unsere Tochter natürlich dann erstmal draufgeklettert und damit rumgelaufen mit ihren Schuhen auf der Sitzbank. Und das ist natürlich ein absolutes Fauxpas, das macht man gar nicht, ne? Ich glaube, die können da schon drüber hinwegsehen, dass es ein Kind ist und dass es ganz normal ist, weil japanische Kinder machen das auch.
Wirklich?
Glaube ich, hoffe ich. aber ja, für uns ist es halt eben so, ja, schon auch irgendwie normal, dass ein Kind das dann irgendwie so auf den Stuhl steigt oder sonst irgendwas, ne, wenn es das machen möchte. Man achtet einfach darauf, dass es nicht runterfällt. Und da ist es halt eben so, auf die Sitzbank gehört halt einfach nichts. Da gehört dein Hintern drauf. Genau. Und alles andere halt eben nicht. Und ich glaube, es ist auch relativ normal, dass man dazu neigt, seine Tasche neben sich zu packen und seine Jacke neben sich zu packen und solche Sachen. Und das macht man halt einfach dort
das
nicht.
Das macht man nicht. Apropos sauber. Ich glaube, wir haben in der letzten Folge das auch schon mal besprochen. Wir wiederholen das gerne auch in der Folge nochmal, damit ihr euch trotzdem die andere Folge anguckt, aber anhört. Mülleimer. Oh. Also es ist wirklich, ich habe es vor 8 Jahren gesagt und ich sage es wieder, Tokio ist die leiseste und sauberste Großstadt der Welt, die ich kennenlernen durfte bis jetzt. Und die, in der ich den wenigsten Mülleimer gezählt habe bisher. Also die tragen den Müll immer mit sich rum. Also man trägt den Müll mit sich rum. Also Und das manchmal den ganzen Tag, vor allen Dingen mit Kleinkind.
Und das ist so wahnsinnig nervig. Und andererseits auch gleichzeitig total faszinierend. Also nervig, weil man halt einfach, weil alles in Plastik eingepackt ist und man diesen Plastik halt eben die ganze Zeit mitnimmt. Wir haben in einer anderen Folge darüber gesprochen, hört euch die an. Aber halt eben auch faszinierend in dem Sinne, dass diese Städte alle so sauber sind, obwohl sie so wenig Mülleimer haben. Wir haben, finde ich, relativ viele Mülleimer. Ich ärgere mich in Deutschland manchmal, also bei meiner Spazierrunde, dass ich manchmal irgendwie 10 Minuten mit einer Tüte rumlaufen muss, mit einer Kacktüte, bis ich sie wegwerfen kann. Während ich ja dort, wenn ich einen Hund hätte, gibt wenige, aber wenn man mal einen sieht, dann müsste man ja wirklich richtig, richtig lange mit dieser Tüte rumlaufen. Und hier haben wir so viele Mülleimer und hier ist es so dreckig.
Nimm den Müll
und es
mit
ist
nach Hause.
So dreckig hier. Mhm. Das finde ich so krass. Und wir haben auch mal jemand beobachtet, wie jemand deinen Müll auf den Müll eines anderen gepackt hat. Und dann ist die Frau ihm hinterhergerannt, hat mit den Armen so gekreuzt, für alle, die jetzt auf Videos schauen, ich so, und hat gesagt, nein, 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 nein. Und dann,
also
dann
wenn irgendwer mal bei euch so auf euch zukommt in Japan, dann heißt es nicht mehr machen, aufhören oder es funktioniert nicht oder da geht's nicht weiter. Also das heißt, hör auf jeden Fall auf mit dem, was du da gerade tust. Sei es gehen, irgendwas machen.
Und dann ist der Typ halt hin, der hatte einen Plastikbecher.
Ja,
einen
und Plastikbecher dann hat er auch den Müll, der auch offen war. Die Tüte war offen.
Nee, die Tüte war verschlossen, er hat es oben drauf gelegt. So nach dem Motto, ich lege meinen Müll zum Müll.
Der gleich abgeholt wird.
Sieht so
wird.
Aus, als wenn er gleich abgeholt wird. So, dann ist sie hinterher, hat gesagt, nein, 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 nein. Er ist hin, hat den Müll wieder mitgenommen, hat die Augen verdreht, war aber Japaner, glaube ich. Und dann hat sie eine Stahldecke über den Müll gepackt.
Eine Stahldecke?
Ja,
eine Stahldecke.
Naja, eine verflochtene Metall-Stahldecke, die sie über ihren Müll gepackt hat, damit das nicht nochmal jemand macht. Das war total crazy. Also sie müssen, anders kann ich es mir nicht vorstellen, wahnsinnig viel für ihren Müll bezahlen. Aber ich kann mir irgendwie, naja, Japan ist so technisch avanciert, vielleicht wiegen die das, bevor sie das in den Wagen packen. Ich habe keine Ahnung, warum.
Ja, vielleicht wird es aber auch einfach nicht mitgenommen, wenn das nicht ordentlich verpackt ist. Bei uns
kann
ist
auch,
das ja nicht anders, wenn auf einmal Also bei uns in der Gemeinde sind die auch sehr streng, was den Biomüll angeht. Und es gibt ja eigentlich extra diese Biopapiermülltüten oder sogar diese Bioplastikmülltüten, die sich angeblich nach ein paar Jahren selbst auflösen. Und weder die Papier- noch diese Bioplastikmülltüten dürfen bei uns in den Biomüll. Und wenn die Müllarbeiter das sehen, dann nimmt die gesamte Tonne nicht mit.
Ja, ja, das
und
stimmt.
Vielleicht ist das da ähnlich, ja, dass wenn das nicht ordentlich zugebunden ist und da noch Müll einzeln drauf ist, dass es nicht mitgenommen wird. Ey, und da hätte ich jetzt auch keinen Bock drauf, dass mein Müll dann nochmal 4 Wochen hier stehen bleibt.
Genau. So, das ist also Müll ist krass.
Crazy.
Genau. So, dann, ich habe schon mal ganz kurz angesprochen, hier steht es aber auch nochmal, Pünktlichkeit ist das A und O. Man ist immer pünktlich. Die Züge fahren alle pünktlich. Man kann nicht damit rechnen, dass er zu spät kommt. Im Gegenteil, er kommt eher zu früh oder halt eben auf die Minute genau. Ganz
ich
wichtig.
Zu früh geht auch nicht, weil ist ja so eng getaktet.
Nee.
Die kommen einfach, wenn es im Plan steht, dann sind die da.
So, wenn man essen geht, gibt man kein Trinkgeld. Man gibt in Japan gar kein Trinkgeld. Und das ist total angenehm, ehrlich gesagt. Ich finde dieses...
Im Vergleich gerade zu Ländern wie... Naja, ich finde Trinkgeld geben schön. Also wenn ich richtig happy war und der Kellner oder die Kellnerin war toll und es war ein tolles Ambiente, das ist ja das, die Kultur, wo du herkommst. Wir kommen von einer Kultur, wo man Trinkgeld gibt, vor allen Dingen, wenn man es toll fand. Und in Ländern, wo das so gemacht wird, finde ich das auch toll. In Ländern, wo Trinkkultur, Trinkgeld Teil des Gehaltes ist und irgendwie erwartet wird, egal wie der Service war, wie zum Beispiel in den USA oder auch Kanada. Das macht mir keinen Spaß, Trinkgeld geben. Ich verstehe aber, dass du sagst, es ist auch angenehm, sich gar nicht über dieses Thema Trinkgeld Gedanken zu machen.
Nee, weil...
Es ist schon inkludiert.
Weil es ist schon inkludiert.
Und du zahlst oftmals bevor du dein Essen bekommst, bevor du dich hinsetzt manchmal.
Ja. Also das ist tatsächlich so, das ist nicht so, dass man kein Trinkgeld gibt, sondern es ist inkludiert. 10% sogar ist in jeder Rechnung mit drin, steht überall drin, Service included, 10% Service included. Das macht ja mal, in anderen Ländern ist es ja oftmals bei größeren Gruppen oder so, dass das Trinkgeld schon inklusive ist. Da ist das Trinkgeld so gesehen schon drin, im Preis, mit allem berechnet, 10%. Und deswegen finde ich es sehr angenehm. Ich finde, was du jetzt gerade gesagt hast, also ja, USA und Kanada, bin ich ganz bei dir. Ich finde zum Beispiel in Deutschland ist ja mittlerweile, geht es gerade schon so in die Richtung, dass man erwartet, Trinkgeld zu geben. Also habe ich oftmals das Gefühl und das finde ich so total unangenehm, weil es ist ja eigentlich so eine freiwillige Leistung, wie du gerade gesagt hast. Deswegen finde ich es ganz angenehm, dass da einfach so schon alles mit inkludiert ist und man sich darüber keine Gedanken machen muss. Und genau. Und dann sind wir gerade beim Essen. Wusstest du, dass man in Japan nicht im Gehen isst?
Wobei, man beobachtet schon, dass die Leute auch im Gehen essen. Es gibt ja auch so viele Streetfood-Orte und Convenience-Stores. Also ich finde, man hat schon auch Japaner und Japanerinnen beobachten können, die im Gehen essen. Wenige, das stimmt. Ich muss sagen, aber ganz tabu ist es, glaube ich, nicht. Aber wo es auf jeden Fall tabu ist, und das ist auch ein ganz wichtiger Tipp, den ich euch geben möchte, der steht nämlich nicht auf deiner Liste, glaube ich, ist, wenn man Tempel besucht, heilige Anlagen, alles, was spirituell ist und heilig ist für gewisse Menschen. Gerade die großen Tempel, da denkt man erst, da laufen meistens ja Straßen hin, die führen dahin, die sind voller Touristen, die sind voller Essensständen, voller Trinkenständen. Gerne kauft man sich dann mal was, probiert hier und da, aber macht das nicht, macht das erst, wenn ihr euch den Tempel angeschaut habt und zurücklauft, weil sobald ihr die Tempelanlagen betretet, dürft ihr kein Essen und kein Trinken mehr zu euch nehmen. Und wohin dann mit dem Zeug? Ihr müsst es wegschmeißen. Da sind die auch wirklich streng und ich finde, es ist dann auch wichtig, diese Etikette besonders an heiligen Orten auch zu berücksichtigen, weil neben den Menschenmassen an Touristen kommen auch wirklich Leute natürlich dahin, die einer bestimmten Glaubensform folgen und diesen Ort auch als heilig sehen und als wichtig und den vielleicht einmal in ihrem Leben besuchen oder ich weiß es nicht. Und dann finde ich es auch wichtig, dass man sich da an die Regeln hält. Und die Regel ist ganz klar, Tempel, Anlagen und heiligen kulturellen Stätten wird nicht gegessen und nicht getrunken. Deshalb mein Tipp, also macht das nicht und kauft euch das Essen und Trinken, wenn ihr rausläuft.
Ja, dann habe ich noch 2 Punkte hier stehen. Einmal, wenn du jetzt gerade bei Tempel bist, ist das Thema Fotografieren. Dass man halt gewisse Orte, und da steht immer da irgendwo Schilder, nicht fotografiert. Und ich sehe so oft Leute, die halt sich darüber hinwegsetzen. oder doch gar nicht wahr mitbekommen, aber es ist eigentlich relativ prominent angezeigt, überall mehrmals, sie wiederholen es, man fotografiert gewisse Orte einfach nicht und Menschen halt auch nicht. Vor allem, wenn man in Kyoto unterwegs ist, die Geishas, da habe ich schon Szenen erlebt, wie Leute vor den Leuten herrennen, hinterherrennen, die Kamera ins Gesicht halten. Man muss da unterscheiden zwischen dem europäischen oder russischen Touristen, die sich als solche verkleiden und den Lokalen, wobei da verkleiden sich auch viele Lokale, holen sich dann die Kimonos, eine richtige Geisha, die halt eben auch sehr weiß geschminkt ist und so.
Die geht ja auch ganz anders,
genau,
die läuft anders.
Die nicht fotografieren.
Und achtet wirklich darauf, weil auch in großen touristischen Tempelanlagen darf man Teile fotografieren und dann ist da vielleicht ein Schrein, ein Heiliger innerhalb der Tempelanlage, ja, der nicht fotografiert werden darf. Und das steht da dann auch in Schildern. Ich muss selber sagen, dass ich das einmal nicht gesehen habe, ein Bild gemacht habe, weil aus der Ferne ein Bild gemacht habe. Und dann bin ich mit unserer Tochter dann da lang spaziert und habe gesehen, oh, das darf man nicht fotografieren. Oh.
Ja.
Man merkt es auch, dass an den Schreien, nee, man merkt es eigentlich, man muss drauf achten.
Ich glaube, von dem, was ich so beobachtet habe, ist, dass da, wo gebetet wird oder Geld reingeworfen wird, nicht fotografiert werden darf.
Da darf nicht fotografiert werden. Also, es war ein Schrein, wo niemand war, deshalb, ich habe das von der Ferne fotografiert und erst in der Nähe habe ich gesehen, dass da ein Schild war, wo stand, ja, bitte nicht.
Also das ist so das, was mir so aufgefallen ist, dass das so diese zwei Dinge sind, die...
Es ist wie immer beim Reisen. Zeugt von Respekt.
Genau.
Habt Respekt vor der Kultur und haltet euch daran.
Ja, und in diesen Tempeln und auch in manchen Orten und vor allem bei Privathaushalten beziehungsweise Ryokans ist Schuhe ausziehen und Hausschuhe anziehen eine ganz, ganz große und wichtige Sache. Deswegen immer eure Adiletten oder Birkenstock mitnehmen im Gepäck, weil die braucht ihr.
Das sind ja keine Hausschuhe.
Aber die kann man halt solche manchmal nutzen, da, je nachdem, welcher Ort es ist. Und für die Onsen und so, da werden die halt schon als solches akzeptiert, wenn man keine anderen dabei hat. Oder sie bieten einem welche an. Ne? Also, aber du hast ja auch erzählt, an dem einen Tag, wo ich nicht dabei war, musstest du ja die Schuhe auch ausziehen, glaube ich. Oder da war ein Tempel, wo...
Nee, musste ich nicht. Also hätte ich reingewollt zum Beten,
genau.
Natürlich hätte ich die ausziehen müssen, aber...
Genau.
Prinzipiell nicht.
Genau. So. Weiter geht's mit Essen und Trinken.
Ja, was hast du denn noch auf deiner Liste? Unseren Cliffhanger, oder? Von der anderen Folge. Wir haben nämlich zwei Cliffhanger gehabt. Ich hatte in der anderen Folge immer wieder erwähnt,
dass Megatipp.
Es eine Situation gibt, weil wir Google Maps, glaube ich, alle mittlerweile abfeiern und Google Maps vor allen Dingen beim Reisen, ich weiß gar nicht mehr, wie ist man vor 20 Jahren ohne Google Maps gereist?
Das
war schon auch ein cooles Reisen. Ganz anders, aber heutzutage konsultiert man Google Maps ja wirklich für alles.
Früher gab es Foursquare.
Stimmt, das war aber auch noch cool.
Foursquare und dann gab es noch ein paar andere Apps, aber Google Maps hat
Google
mittlerweile
alles. Google Maps hat
alles
übernommen. Es funktioniert auch super für die Reiseplanung, fürs Raussuchen von Streckenverbindungen. Hört euch da unbedingt nochmal die erste Folge zu unseren Tipps aus Japan an, weil wir da auch ein bisschen sagen, wie man das wirklich nutzt, um die beste Zugverbindung zu finden. Es gibt aber eine Sache, da ist Google Maps, das haben wir auch selber gemerkt, nicht so die Hilfe in Japan, nämlich... Und das ist jetzt irgendwie ein bisschen schockierend, weil ich das aus allen anderen Ländern, hat das immer gut funktioniert. Bei der Suche nach einem guten Restaurant, einem guten Café, funktioniert Google Maps nicht so gut. Warum? Nee. Magst du das mal erzählen? Na schon, also es funktioniert, aber
war auf andere Länder bezogen.
Ach so.
Ich musste an Irland denken.
Ja gut, das hat jetzt aber mit der Bewertungskultur zu tun. Nicht damit, welche Plattform genutzt wird.
Es hat ja ein bisschen damit zu tun, dass wir Touristen die Bewertung der Japaner so ein bisschen durcheinander bringen, weil wir natürlich jedes Essen total abfeiern als japanisch und gar nicht wissen, was das authentische Essen ist. So, und die Japaner, die haben ihre eigene Plattform, die sie nutzen. Darauf wolltest du gerade hinaus. Und die sind so viel strenger.
Nee, eigentlich will ich nicht darauf hinaus. Das ist ein zweiter Teil, den wir als Tipp geben müssen. Ich will darauf hinaus, dass man tatsächlich viele Restaurants auf Google Maps nicht so gut findet wie auf der Plattform. Nenn sie doch mal.
Okay, die heißt auf jeden Fall Tabeloch. Oder
Tabeloch oder wie auch immer es aus, gesprochen
naja,
wird.
Naja, es ist T-A-B-E-L-O-G. Tape Lock, Tabelloch.
Ja. Also Table Lock, ja.
Es ist aber nicht Table, es ist ja nicht B-L-E.
Ach so.
Es ist B-E-L. Also Tabellock, Tabellock. Ja. Tape Lock.
Ja, wie so ein Block, wie ja. Zum Eintragen von guten Worten.
Ja. Und das ist halt eben so die beste Bewertungsplattform in Japan. Und das ist interessant, weil wenn man, die haben auch eine 5-Sterne-Skala und man findet keine 5-Sterne-Restaurants.
Aber jetzt mal so ganz kurz. Ein Ire würde ja völlig ausrasten in Japan und ein Japaner würde völlig ausrasten in Irland.
Wahrscheinlich.
Oder?
Also darüber habe ich mit Nicolas Kreuter in seiner Irland-Folge gesprochen, hier im Blog zum Thema der Bewertungskultur der Iren und warum man so viele schlechte Restaurants mit guter Bewertung in Irland findet. Also, falls das jetzt irgendwie alles keinen Sinn machen sollte für euch. Und jetzt sprechen wir aber hier über Japan und über dieses Tabelloch oder Tablock oder wie auch immer. Und da haben die auch, wie bei Google, es gibt ja 5 Sterne. Und bei Google findet man ja wirklich ganz oft 4,9 bei 1000 oder 2000 Bewertungen und denkt sich so, wow, das ist das 9+Ultra. Und wenn man jetzt bei Tabelloch da reingeht, dann hat dieses selbe Restaurant nur eine 3,6. Und das ist richtig spitze, richtig, richtig gut. Denn die Japaner, die sind wahnsinnig streng, was das Bewerten
perfekt gibt es nicht, ne?
von Restaurants, von Essen angeht. Und das habe ich ja vorhin gesagt. Wir, du und ich und aber halt eben die zuhören und die halt dorthin reisen, wir sind ja so fasziniert von jedem japanischen Essen, dass wir gar nicht unterscheiden können, ob das jetzt wirklich richtig gut ist oder ob das nur mediocre
das
ist.
Das würde ich jetzt nicht sagen.
Naja, also
aber
wir haben jetzt
natürlich haben
nicht
wir nicht die Expertise wie ein Einheimischer, das
genau,
ist klar.
Genau, und dadurch verwischen wir die Bewertung natürlich und machen die vielleicht auch künstlich halt irgendwie nach oben und geben bessere...
Beziehungsweise im Vergleich zu den Hidden Gems.
Ja.
Kommt das nicht mehr so rüber, was wirklich gut ist und was nicht.
Ja.
Und dadurch macht es meiner Meinung nach aber auch mehr Sinn, diese Plattform zu nutzen, weil sie die hauptsächlich die Bewertungen der Einheimischen zeigt und man dadurch auch eher die Restaurants findet und anklickt. Weil bei mir zum Beispiel, ich gucke mir ja alles unter 4,5 Sterne gar nicht erst an,
genau.
Entschuldigung.
Genau.
Und daher unser Tipp, und ich erinnere mich, ich meine, dieses ultra gute Schnitzelrestaurant in Kyoto, hast du, das haben wir gar nicht gefunden bei Google. Also ich war so, hä? Ich suche seit 3 Tagen nach einem Tonkatsu-Restaurant und jetzt findest du hier eins um die Ecke von unserem Hotel. Warum habe ich das bei Google nicht gefunden? Ja, weil Google nicht die richtige Plattform in dem Sinne ist, um nach den besten Restaurants zu suchen.
Ja, ja, genau. Also das ist halt wirklich... Game Changer gewesen und wir haben es im Laufe der Reise erst kennengelernt. Wir wussten es nicht ganz am Anfang. Wir haben es, glaube ich, erst wirklich
in Kyoto,
entdeckt und dann auf Anhieb so ein wirklich Hidden Gem.
Oh,
das ist ja.
Wobei, da waren auch schon viele Touristen und was ihr auch immer bedenken müsst, Schlange stehen
ja,
ist Standard.
Ja.
Bei guten Restaurants steht man Schlange, auch gerne mal 50 Minuten, auch zum Frühstücken, zum Abendessen, egal was.
Egal. Auch in einem Kombini kann man manchmal am Flughafen zum Beispiel Schlange stehen. Also Schlange stehen ist in Japan ganz normal. Und,
weißt du was? Ich habe eine Konversation mitbekommen. Ah nee, das hast du mir erzählt.
Ja,
erzähl die doch mal.
Also am Flughafen.
Mit einem Briten,
ich stand,
oder?
Ich stand mal wieder in der Schlange und hinter mir waren Europäer. In dem Moment wusste ich jetzt nicht, wo sie herkamen. Und er war Ire, sie war Britin aus Belfast und ich so, oh, ey, wir müssen jetzt gleich in diesen Flieger steigen, dann war es das erstmal mit Schlange stehen. Ne? Und er so, naja, also wir Briten, wir lieben ja Schlange stehen, aber ja. Also, und die haben mir erzählt, dass sie zum Beispiel bei Universal World oder also auf jeden Fall in einem dieser Parks bei einem Fahrgeschäft 2 Stunden angestanden haben, um 5 Minuten oder 3 Minuten in diesem
ist das japanisch? Ich glaube, das ist oft in
zu stehen.
So,
fand ich richtig krass. Auf jeden Fall ist es ja wirklich gang und gäbe. Wir haben so oft angestanden für einen Kaffee, für ein Frühstück, für ein Essen. Also irgendwer stand, also einer von uns stand immer und der andere hat halt mit der Kleinen ist irgendwie rumgelaufen und sie entertaint.
Schlange stehen ist a thing in Japan.
Es ist ein Ding. Das ist also, ich weiß auch gar nicht, weil es gibt so viele Restaurants.
Es ist
und es gibt so viele Möglichkeiten, Dinge zu konsumieren. Die Dichte an weiß ich nicht, an Starbucks ist, habe ich, glaube ich, selten. Ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass der einzige Ort, der eine dichtere Starbucks-Dichte hat als Japan, irgendwie Seattle ist. Also da kommt Starbucks her, weiß ich nicht, war ich noch nie. Aber ey, an jeder Ecke hast du einen Starbucks und trotzdem stehen die Leute Schlange.
An der Shibuya-Kreuzung hast du, ich glaube, 10 Stück irgendwie.
Also total krass. Und also überall stehen sie halt eben Schlange. Dann zum Thema Essen auch. Selten bestellt man halt bei der Person selbst, bei einem Menschen, sondern halt meistens an einem Bildschirm.
Nee, das stimmt nicht, meistens. Du hast jetzt, also eigentlich haben wir doch nur in der einen Kneipe was bestellt am Bildschirm und in dem einen Rahmenladen.
Line, wir sind angekommen als allererste beim ersten Rahmenrestaurant. Da kam der Typ und hat eine Karte gesagt, hat gesagt, was wollt ihr haben, hat mich dann mitgenommen, damit ich dann mit ihm am Bildschirm
bin. Ja, in dem Rahmenladen, so.
Dann in allen Rahmenladen.
Ja, es war aber auch oft derselbe Rahmenladen, den wir besucht haben.
Ja, in
der einen Kneipe. Ansonsten.
Da auch.
Ansonsten in dem Sushi-Restaurant, klar, das war
da
ja auch ein Rollsushi-Laden.
So, da musste ich nochmal irgendwo, und zwar nicht an einem Bildschirm irgendwo hingehen, sondern über mein Handy 2-3 Mal bestellen.
Also ich würde nicht immer und meistens, erinnere dich an deine Ranger-Ausbildung, immer und meistens,
ja,
sollten wir nicht sagen.
Ja, schon sehr, sehr oft.
Es ist häufig, aber es ist nicht immer und meistens. Man bestellt auch bei Personen, aber man bestellt einfach oft am Tresen und bezahlt auch am Tresen.
Genau, so wollte ich gerade sagen. Kann man immer sagen.
Wenn jemand zum Tisch und fragt, was möchtest du essen und bringt dir das Essen und dann bezahlst du diese Person, sondern oftmals gehst du zum Tresen, bestellst und bezahlst auch gleich.
Ja, und wenn wir nicht, selten am Tisch. Als wir in diesem Tonkatsu-Restaurant essen waren, da mussten wir schon in der Schlange unser Essen bestellen. Ja. Da haben wir die Karte bekommen, hast du ja natürlich ganz viel Zeit und dann mussten wir schon beim Stehen bestellen und dann sind wir reingekommen und gesehen, was die anderen essen und dann haben wir, können wir bitte unsere Meinung ändern, ne? Und konnten wir dann auch, aber genau. Aber kann man sagen, dass man immer am Tresen bezahlt? Und nicht am Tisch?
Ich versuche gerade zu überlegen.
Ich glaube schon.
99%. Immer würde ich jetzt immer noch nicht sagen, aber man zahlt oft am Tresen, ja.
Ja, also entweder du bestellst und bezahlst gleichzeitig, also vor dem Essen bezahlst du schon und musst dann, wenn du immer was Neues haben möchtest, halt immer was Neues nachbezahlen. Aber du ist nicht so, dass du halt irgendwie die Hand hebst und sagst, Entschuldigung, dürfen wir zahlen, sondern du gehst halt nach vorne.
Genau.
Wenn man nicht im Hotel frühstückt, machen Cafés super spät auf. Außer so Starbucks oder so, also so Ketten.
Ja, das ist mir auch aufgefallen. Oft erst um 9 oder 10.
Genau. Ja. Also alles viel, viel später.
Das muss man wirklich auch beim Sightseeing so ein bisschen bedenken.
Also wenn man extern frühstückt, oder?
Und mir ist auch aufgefallen, ich finde, die Hotels hatten auch relativ kurze Frühstückszeit.
Meistens so
von nur 2 Stunden. 7 bis 9.
Ja,
7 bis 9.
Und
that's it.
Meistens, genau.
Das fand ich auch sehr kurz. Während hier in Europa viele ja eher 6 bis 10 haben, waren das meistens höchstens 2 Stunden das Buffet offen.
Und ein Tipp zum Frühstücken, das habe ich 2-mal, glaube ich, gemacht, weil ich ja immer sehr früh aufgestanden bin und ihr ein bisschen länger geschlafen habt. Im 7-Eleven gibt es als, in Anführungsstrichen, Spezialität Smoothie, gefrorene Smoothies. Man kann sich einfach den gefrorenen Smoothie im Kühlfach nehmen und dann bezahlt man den und dann gibt es eine Maschine beim Rausgehen und dann packt man den Smoothie rein und dann wird der halt erst püriert und gemixt und dann hast du halt einen frischen, semi-frischen, schockgefrorenen, kalten Smoothie zum Frühstück, bevor halt alle Cafés halt eben aufmachen, ist das eigentlich ganz cool. Das habe ich wirklich, ich bin immer zum 7-Eleven, habe mir einen Smoothie geholt, dann zu Starbucks.
Es gibt natürlich auch ein paar Bäckereien, die ein bisschen früher aufmachen, da kann man gucken, ja.
Ja, genau. Und zum Thema Kaffee, das ist dir halt eben auch richtig krass aufgefallen, das sind so diese Retro-Kaffeehäuser, Handdrip-Coffee.
Ist
überall,
voll,
ist voll das Ding. Handdrip ist halt eben einfach nur Filter, aber halt eben auch.
Ja. Es ist ja auch so, ich glaube, da wird in einer modernen Weise eine krasse Tradition wiederum gefeiert, weil das ist ja dann doch sehr wie ein Ritual, so Hand-Pour-Coffee, man nimmt sich Zeit. Das passt ja auch irgendwie sehr zu dem, was ich aus meiner Denkweise als japanisch empfinden würde. Etwas mit viel Bedachtheit, Ruhe, zu machen, zuzubereiten. Passt, finde ich, Hand-Drip-Coffee auch sehr gut zur japanischen Kultur.
Ja, wir haben noch die letzten zwei Punkte. Ja. Einmal Shopping. Und
ja, da haben wir ja gar nicht so viele
nicht,
Tipps.
Nicht die wahnsinnig
also, wenn
viele
ihr
Erfahrung,
große
aber
Shopper seid, wäre ja gar nicht mal so. Aber nehmt immer euren Pass mit, dann könnt ihr an vielen Orten tax-free shoppen. Das
genau,
ist auch
ab
oft
5.000 Yen allerdings.
Oft, ausgeschildert. Und was shoppt man eigentlich in Japan? Also in Japan gibt es natürlich viele so, ja, wir sind nicht in dieser Welt drin, aber natürlich so Pokémon-Sachen, Anime-Sachen oder auch, also viele fliegen auch hin und holen sich zum Beispiel Süßigkeiten. KitKat ist ganz bekannt, hat ganz viele Sorten für den japanischen Markt rausgebracht, den es nirgendwo anders gibt. Also die kann man quasi sammeln. Es gibt auch richtig
Cheesecake, Matcha, ich weiß
alles
nicht.
Mögliche. Es gibt richtige große Kaufhäuser nur mit KitKat, also KitKat-Shops. Dann natürlich Keramik wird viel gekauft und gerne. Da kann man auch immer mal wieder in so kleineren Gassen und so gucken, was man so findet in kleineren Läden. Und auch große Brands. Natürlich viele laufen zu, wie heißen die, Mio oder Uniqlo. Gerade ist der Yen natürlich tierisch weit unten. Das heißt, da kann man auch ein bisschen was sparen. Auch viele so größere Brands wie New Balance oder so Sneakers von Salomon und Adidas und Nike sind deutlich günstiger. Also das macht schon Sinn, wenn man möchte, da einmal zu schauen.
Ja. Und man muss natürlich immer so ein bisschen drauf achten, wie der Yen steht, ne? Also diese Kalkulation muss man machen. Aktuell, und das ist ja auch der Grund, warum Japan so beliebt ist zu der Zeit und auch so voll, und das war wahnsinnig voll, ist, es war vergleichsweise günstig. Gefühlt auch deutlich günstiger, als es das letzte
ja,
Mal war.
Ihr müsst auch bedenken, gerade in so größeren Shops, die auch von Touristen mehr frequentiert werden, ich weiß gar nicht, ob das gang und gäbe ist. Ich meine, ich habe das aber gelesen, der Preis, der ausgeschildert ist, ist der ohne Steuern. Und ja, die Steuern werden dann nochmal in der Tag. Also es ist ein bisschen wie in den USA. Es kommen dann auch Steuern drauf. Aber wenn du in einem Shop shoppst und diese 5.000 Yen auch als Ganze da hast, dann zahlst du ja auch den Preis. Also dann werden die Steuern gar nicht erst drauf gerechnet, wenn du deinen Pass vorlegst.
Ja, genau. Ja, und das war es eigentlich so im Großen und Ganzen.
Wow-Momente hattest du da noch? Naja, das war der Korb,
ja,
wie leise und sauber
ist. Das sind so ein paar Dinge, die
ist.
Wir schon eigentlich angesprochen haben. Ich finde es schon echt krass, so zum Beispiel, wenn du Tokio bist, dass Tokio als Stadt mehr Einwohner hat als Australien. Wenn man sich das so überlegt, das ist total irre. Das ist so ein Fun Fact.
Ich glaube, es war auch mal so, aber das habe ich jetzt gar nicht mehr recherchiert, das war vor 8 Jahren das Ding, dass man in recherchiert es nach, keine Gewährleistung von dem, was ich hier sage, aber man darf, glaube ich, auch in Japan erst ein Auto anmelden, wenn man beweisen kann, dass man einen Parkplatz dafür hat.
Ja, so. Das habe ich auch mal gehört.
Gehört, ne? Ja.
Und was ist das größte Mitbringsel aus Japan?
Deine Kilos?
Ein bisschen zugenommen habe ich. Also, wir haben es noch nicht. Es ist noch nicht da. Es kommt wahrscheinlich noch.
Ich habe überhaupt gar keine Ahnung, wovon du redest.
Unsere japanischen Toiletten, die wir bald kaufen.
Ja, japanische Toiletten. Also ich habe es abfotografiert, sogar im öffentlichen Raum. Also ich gehe ja in Deutschland nicht gerne auf Klo, auf Raststätten, in Restaurants auch nicht. Also selten, dass ich mich irgendwo und erst recht nicht an öffentlichen Plätzen, wo ein Toilettenhaus ist. Nee, gehe ich nicht auf Klo. Warte ich halt, bis ich im Hotelzimmer bin oder zu Hause. In Japan musste ich irgendwann auf Klo, weil wir oft den ganzen Tag draußen waren. Und sogar an diesen öffentlichen Toiletten stehen diese teuren, krassen Toto-Hightech-Geräte.
Ja, also Toto ist die Marke, die am meisten verbaut worden war. Da gab es noch eine andere. Und ja, ich liebäugle gerade mit so einer Toto, weil wir müssen sowieso die Bäder umbauen und dann kann man ja dann direkt auf so eine japanische setzen.
Ich glaube, es ist aber auch so ein Männerding, dass ihr das so abfeiert.
Ja, wir verbringen ein bisschen mehr Zeit auf der Toilette.
Ihr verbringt dann noch mehr Zeit auf der Toilette.
Also, das waren unsere Tipps zu Japan, unsere Reisetipps. Das war unsere doppelte Folge. Auch wieder über eine Stunde gesprochen. Ich glaube, wir haben nichts vergessen, oder? Oder zumindest das, was wir ansprechen
aber
wollten.
Aber für alle, die mit Kind reisen und vielleicht auch bald Eltern werden oder schon sind, kommt nochmal eine spezifische Folge, wie wir es wahrgenommen haben als Eltern durch Japan zu reisen. Und da geben wir auch nochmal Tipps, die wir hier gar nicht angesprochen haben, die Leute ohne Kinder einfach nicht so wirklich interessieren. Deshalb lohnt es sich für alle mit Kindern, diese Folge explizit dann anzuhören.
Genau. Denn das Reisen durch Japan mit Kind ist auch nochmal eine ganz andere Nummer. Und genau, also wir haben jetzt wirklich versucht, uns hier auf allgemeine Tipps für Reisende zu konzentrieren. Und wie gesagt, ab Januar, Ende Januar, kommt dann der Off the Path Family Podcast. Und da kommt dann irgendwann diese Folge über Japan. Würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr da den Podcast abonniert und auch reinhört und uns dann Feedback gibt. Und ich hoffe, dass euch diese Folge gefallen hat. Abonniert den Podcast super gerne, wenn es euch gefallen hat und ihr noch nicht Teil der Off the Path Community seid, oder teilt ihn mit euren Freunden, die demnächst dorthin reisen. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke an dich für deine Zeit.
Danke an dich. Und vielen, vielen Dank.
Das war's.
Safe Travels und viel Spaß dann hoffentlich in Japan.
Genau. Bis zum nächsten Mal. Für uns geht's jetzt nach Südafrika und da gibt's dann wahrscheinlich auch eine Folge drüber.
Juhu.
Tschüss.
Tschüss.